온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Input 229. Ist mal wieder spät geworden bei uns und deswegen steigen wir auch gleich ein. Los geht's mit zwei Nachrichten, aktuell wie immer zu Kolumbien und zu Ecuador. Und dann geht's weiter mit einem Bericht aus Argentinien über die Verschwundenen nach der Militärdiktatur, die Desaparecidos en Democracia. Und schließlich auch sehr aktuell zum Tag der Frauen, zum Internationalen Frauentag, ein Rückblick auf die Situation der Frauen in Lateinamerika und ihre Kämpfe dort und so weiter. Und dann ist das Online-Info auch schon rum, denn es ist rappelvoll. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Info? Nachrichten.
This is the way my country looks from the outside. Now, I want you to see it from the inside, because this is how you will really get to know who we are, how we act, and what we dream. Because if there is something we Colombians actually are, it's dreamers, and how we should not appear if this is a magical country, full of colors, flavors, places, good people, many, many good people. People who make hearts fall in love with the rhythm of
accord. Una pregunta sobre la situación política de Colombia.
Wollen Sie vier weitere Jahre lang Kolumbiens Präsident sein?
Ser presidente de Colombia cuatro años más.
Eine andere Frage, mein Freund. Also gut, wo sind Sie geboren?
Ich bin Argentinier.
Studieren Sie die Geschichte Ihres Landes und lassen Sie die Kolumbiens in Ruhe. Eine andere Frage.
Ich denke, dass es eine legitime Frage ist.
Eine andere Frage.
Diese Frage muss sich Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe zum Glück wohl nicht mehr stellen lassen. Am 27. Februar erklärte das Verfassungsgericht seine derweil offensichtlich angestrebte erneute Wiederwahl im Mai dieses Jahres und die damit einhergehende Volksbefragung für verfassungswidrig. Diese Entscheidung sei aufgrund von Formfehlern und Unregelmäßigkeiten in Bezug auf das geplante Wiederwahlreferendum gefallen, so der Gerichtshof. Außerdem lasse die Verfassung nur eine einzige Wiederwahl des Präsidenten zu. Uribe hat jedoch bereits zwei Amtszeiten hinter sich.
Der Verfassungsgerichtshof der kolumbianischen Republik, Recht und Gesetz im Namen des Volkes und mit Mandat der Verfassung verwaltend, erklärt, in seiner Gesamtheit für nicht umsetzbar.
Declarar inexequible en su totalidad.
In seiner Gesamtheit für nicht umsetzbar. Das Gesetz 1354 des Jahres 2009, auf dessen Basis ein Referendum durchgeführt und die Verfassung verändert werden sollte.
In diesem Zusammenhang erklärte das Verfassungsgericht auch, dass die Finanzierung der Werbung für die Wiederwahlkampagne nicht gesetzeskonform durchgeführt, die vom Wahlbüro gestattete Finanzierungshöchstgrenze um ein Vielfaches überzogen worden sei.
Es estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la ley 1354 de 2009, el comité de promotores gastó una suma global que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral.
Während die Regierung Uribe also die Fahne der Demokratie hochhält, tritt sie die eigenen Gesetze einmal mehr mit Füßen. Das Verfassungsgericht ist eine der wenigen Bastionen des Uribe-kritischen Parlamentarismus. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der regierungseigene Geheimdienst das diverse Richter des Verfassungsgerichtes hat abhören lassen. Einer der unzähligen Skandale, deren ungeachtet sich Präsident Uribe nach wie vor relativ hoher Beliebtheit in der Bevölkerung erfreut. Die Uribe-Partei de la U in Koalition mit der konservativen Partei, die sich bis zur Machtübernahme Uribes im Jahr 2002 jahrzehntelang die Macht mit der liberalen Partei geteilt hatte, denkt nun laut über die Nominierung von Verteidigungsminister Manuel Santos als Präsidentschaftskandidat nach. Radio Onda würde sich selbstverständlich auch in Kolumbien endlich einen Linksruck auf Regierungsebene wünschen, der aber wohl noch in weiter Ferne liegt. Dass die unbestrittene Galionsfigur Álvaro Uribe Vélez so tief in Korruptions- und Paramilitärskandale verstrickt und dabei doch so weißwestig wie kein anderer Präsident in der Geschichte des Landes nun endlich abtritt, ist jedoch sicherlich schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Because there are many more. We have them all. And all of them share one thing, passion. Passion for life, for family, for nature, and passion for peace. Perhaps now you will think differently about my country, because what I have just showed you reflects who we truly are. Colombia is all about Colombians. That's why Colombia is passion.
Die Provinz Esmeraldas im Norden Ecuadors ist eigentlich eine der artenreichsten Provinzen des Landes. Doch inzwischen sind bis zu 80% des ursprünglichen Küstenregenwaldes vernichtet. Verantwortlich hierfür sind die zahlreichen Holzfirmen, die den Regenwald roden und durch Nutzholzplantagen ersetzen. Immer wieder kommt es so zu Konflikten zwischen den Unternehmen und der lokalen Bevölkerung. Einer dieser Konflikte findet seit Jahren im Waldgebiet El Pambila statt. Bereits 1997 hatte die Firma Botrosa dort illegal Holz geschlagen. 1998 wurde der Firma dann vom Staatlichen Institut für ländliche Entwicklung ein über 3000 Hektar großes Waldstück überlassen, das eigentlich zum staatlichen Schutzgebiet gehört. Dort, wo ursprünglich Regenwald wuchs, wurden nun Nutzholzplantagen angepflanzt. Indigene Bauern, die sich dagegen wehrten, wurden unter Druck gesetzt und vertrieben. Einer von ihnen war José Aguilar. Nachdem er sich mit dem mächtigen Unternehmen angelegt hatte, wurde er im Oktober 2000 drei Tage lang entführt und gefoltert.
Nosotros somos dueños de 350 hectáreas, en el cual pues como no les quise vender por varias ocasiones que estos señores me exigieron.
Wir sind hier 6 Eigentümer. Zusammen besitzen wir 350 Hektar. Weil ich einige Male die Angebote dieser Herren abgelehnt habe, ihnen mein Land zu verkaufen.
A mí me mandó la empresa a secuestrar, me tuvieron detenido.
Hat mich am Mittwoch, den 25. Oktober 2000, gegen 4 Uhr nachmittags das Unternehmen entführen lassen. 3 Tage hielten sie mich gefangen und gefesselt. Die von Botrosa angeheuerten Leute haben mich gefoltert und gezwungen, mein Land zu verlassen. Aguilar unterschrieb daraufhin eine Erklärung, mit der er sein Land an Botrosa abtreten musste. Darüber hinaus wurde er kriminalisiert und verschiedener Vergehen angeklagt und erst im Juni 2008 im Rahmen einer Amnestie für unschuldig erklärt. Doch er hielt seine Anschuldigungen gegen das Unternehmen weiterhin aufrecht und am 3. Februar dieses Jahres wurden sie erneut landesweit im Radio verbreitet. 3 Wochen später, am 25. Februar, wurden José Aguilar und seine Frau Yola Garofalo Valverde von Unbekannten ermordet.
Esta empresa Botrosa.
Das Unternehmen Botrosa verletzt die Verfassung und die geltenden Umweltgesetze. Bereits 2002 hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass Botrosa das Gebiet bis zum 4. März dieses Jahres zurückgeben müsse. Auch die Nationalversammlung unterstützt diese Forderung. Botrosa weigert sich indes, dem Urteil nachzukommen, denn Botrosa gehört wie die Holzfirma Endesa zur Durini-Gruppe und damit zu einer der einflussreichsten Familien Ecuadors. Mehrere Familienmitglieder sind Hauptaktionäre in allen wichtigen Holzverarbeitungsbetrieben des Landes.
Entre ellas está el consorcio de empresas pertenecientes al grupo familiar Peña Durini, con sus empresas Enchapes Decorativos, Endesa, Bosques Tropicales, Botrosa, Maderas Preservadas Mapresa, Aglomerados Cotopaxi, Acosa. Industria de Madera, Edimca. Fábrica Ecuatoriana de Muebles, Ligna. Fundación Juan Manuel Durini. Y Peña Durini, Compañía Limitada.
Zusätzliche Glaubwürdigkeit erhält das Unternehmen durch das FSC-Siegel für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Der deutsche FSC-Zertifizierer GFA Terra Systems hatte das Siegel an Botrosa für eine ebenfalls in der Provinz Esmeraldas befindliche Holzplantage vergeben. Für Produkte mit diesem Siegel werben auch renommierte Umweltschutzorganisationen wie der BUND, WWF oder der NABU. Während Organisationen wie Rettet den Regenwald, dem FSC, dem Forest Steward Councilship mangelnde Transparenz und eine Vergabe des Siegels nach wirtschaftlichen Interessen vorwerfen, preisen diese eine nachhaltige Nutzung tropischer Wälder. Auch Botrosa behauptet, das soziale und ökologische Gleichgewicht bewahren zu wollen. Sie, die vom Holzfällen leben, nennen ihr Nutzholzprogramm ironischerweise Bosques para siempre. Speziell Botrosa zerstört hier alles, was hier zu sehen ist. Alles wurde ruiniert. Dieses Land wurde für die kommenden 20 Jahre unbrauchbar gemacht.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Desaparecidos en democracia, die Verschwundenen der Demokratie.
Una vez más salimos a manifestar para denunciar la desaparición del compañero Jorge Julio López.
Señor, ¿dónde está Luciano, señor?
Die Demonstranten fordern die Aufklärung über den Verbleib von Jorge Julio López und Luciano Arruga, die exemplarisch für die Desaparecidos en democracia, die Verschwundenen der Demokratie stehen. 27 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, in der etwa 30.000 Menschen verschollen sind, verschwinden in Argentinien weiterhin Menschen durch den staatlichen Repressionsapparat. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 31. Januar 2009, verschwand der damals 16-jährige Luciano Arruga, bis heute spurlos. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist das Polizeikommando Lomas del Mirador in Buenos Aires, wo er nach Zeugenaussagen gefoltert wurde und anschließend verschwand. Mein Bruder hat sich in der Nacht des 30. Januars zum letzten Mal von unserer Mutter verabschiedet und ist mit ein paar Freunden weggegangen. Später sagte er zu seinen Freunden, dass er zu mir gehen würde, um etwas Geld zum Ausgehen zu holen. Als er zurückging, wurde er nach Zeugenberichten von Nachbarn von der Polizei des Kommandos Lomas del Mirador festgenommen. Dieses Kommando wurde vor 1,5 Jahren eingerichtet, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. In dem Kontext, dass viele Leute eine starke Hand und mehr Polizei auf der Straße fordern, spüren wir eine andere Unsicherheit, die von der Polizei ausgeht. Der Ruf nach einer starken Hand, die für Ordnung sorgt, ist gerade in armen Vierteln, wie auch dem von Luciano, weit verbreitet. Statt den Hunger dort zu bekämpfen, bekämpft die Polizei die Hungrigen, schikaniert und erpresst sie.
Ich spreche davon, dass ein Polizist meinem Bruder angeboten hat, für ihn zu arbeiten. Luciano lehnte es jedoch ab, für die Polizei Diebstähle durchzuführen. Seit dieser Ablehnung konnte sich Luciano nicht mehr auf der Straße blicken lassen, weil er sofort von der Polizei aufgehalten wurde.
Lucianos Schicksal ist kein Einzelfall. Unter dem Motto »Algo habrá hecho«, irgendwas wird er schon gemacht haben, werden gerade männliche und arme Jugendliche kriminalisiert. Sie bilden eine Gruppe, die von polizeilicher Repression bedroht und besonders häufig betroffen ist, erzählt Pablo Pimentel, Aktivist der Ständigen Versammlung für die Menschenrechte La Matanza.
Luciano ist kein Einzelfall. Dies ist Teil einer Kultur, die wir noch nicht ausmerzen konnten. Außerdem hat die Polizei von Buenos Aires sehr schlechte Angewohnheiten. Wir nennen das den Rekrutierungsapparat. Sie rufen Jugendliche, verletzliche Kids aus Armenvierteln zusammen, damit diese direkt für sie klauen gehen. Die Rekruten werden nach ihrem Gesicht, nach dem Viertel, aus dem sie kommen, ausgesucht, weil es einfach ist, diesen Jungs zu drohen, sie für irgendetwas zu beschuldigen, wenn sie nicht das tun, was die Polizei von ihnen fordert.
Eine Ein anderer Fall, der unmittelbar mit der grausamen Vergangenheit Argentiniens zusammenhängt, ist das Verschwinden von Jorge Julio López. Schon während der Militärdiktatur wurde er entführt und gefoltert. Am 17. September 2006 verschwand er nun zum zweiten Mal, nachdem er als Kronzeuge gegen seinen Folterer, den ehemaligen Leiter der Kriminalpolizei von Buenos Aires, Miguel Echecola, aussagte.
Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
Die Gerichtsverhandlung stellt eine der ersten rechtlichen Aufarbeitungsprozesse der Militärdiktatur dar, die erst durch eine Gesetzänderung von 2005 in Gang gesetzt werden konnte. Die Aufhebung des Schlusspunkt- und Befehlsnotstandsgesetzes beendete die Straflosigkeit der Täter und es brach eine Welle von Einschüchterungen gegen mögliche Zeugen und Ex-Desaparecidos los. Die Entführung und die anschließende systematische Behinderung der Aufklärung über den Verbleib von Julio López lassen vermuten, dass die ehemaligen Militärs, Polizisten und Funktionäre noch immer organisiert und sehr einflussreich sind. Maria Teresa Schnack de Chiavani von der Kommission der Angehörigen schutzloser Opfer gesellschaftlicher, polizeilicher und juristischer Gewalt COFAVI betont, dass der polizeiliche Missbrauch, die Morde, Folterung und das Verschwindenlassen von Personen systematisch durch staatliche Institutionen geschützt werde. Die Institutionen sind stark militarisiert und hierarchisch aufgebaut. Korruption und Komplizenschaft ziehen sich durch den gesamten Staatsapparat, um Polizisten zu schützen. Beweismittel werden gefälscht oder zerstört. Autopsieberichte umgeschrieben und Körperteile zwecks Vertuschung entnommen. COREPI, der Verband gegen polizeiliche und institutionelle Gewalt, stellte Ende November ihren Jahresabschlussbericht vor. Dort wird festgehalten, wie viele Menschen polizeilicher Gewalt zum Opfer fallen. Besonders häufig wurden die Opfer dabei durch den sogenannten Gatillo Fácil umgebracht. Das bedeutet so viel wie, den Finger zu schnell am Abzug der Waffe zu haben, also einen leichtfertigen Umgang mit Tötungsinstrumenten.
Esta represión preventiva, la que busca el control social.
Diese präventive Repression zur sozialen Kontrolle ist eine politische Priorität des Systems. Deswegen töten sie uns. Sie töten jeden Tag eines unserer Kids aus armen Verhältnissen. Seit 1983 wurden 2826 Menschen durch die Polizei, die Gendarmerie, Gefängniswärter und private Sicherheitsleute umgebracht. Die häufigste Methode insgesamt ist der Gatillo Fácil. Mehr als die Hälfte, die durch den Gatillo Fácil und Folter umgekommen sind, waren Jugendliche unter 25 Jahren. Fast alle wurden von der Staats- und der Provinzpolizei hingerichtet. An zweiter Stelle mit 33% stehen die Todesfälle in Gefängnissen, Kommissariaten und Jugendeinrichtungen, viele aufgrund von Folter. Aber es verschwinden noch weiterhin Menschen, die zuletzt in einem Kommissariat oder einem Streifenwagen gesehen wurden.
So auch Luciano Arruga, der diesen Februar 18 Jahre geworden wäre. Aber seine Schwester glaubt nicht daran, dass er lebendig auftaucht. Sie hofft, den Körper ihres Bruders zu finden und kämpft gemeinsam mit anderen Betroffenen und sozialen Aktivistinnen dafür, dass die Täter bestraft werden und die staatliche Repression ein Ende findet.
Was wichtig ist, ist, dass der Repressionsapparat aufhört, damit es nie wieder verschwundene Julios gibt, auch keine verschwundenen Lucianos oder Arbeiter, die von eben diesen Kräften unterdrückt werden.
Hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres, en especial 100 años de su declaración, donde a lo largo de este tiempo miles y miles de mujeres han luchado desde distintos lugares y sin fronteras por un mundo más justo e igualitario. Acompáñennos a caminar con las mujeres en movimiento en un recorrido por su trabajo desde sus organizaciones, sus luchas y sus aportes.
La tercera acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres empieza en muchos países antes mismo del 8 de marzo.
Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, sind weltweit tausende Mädchen, Frauen, Transgender und Freunde auf die Straße gegangen, um ihre Stimme zu erheben und sichtbar zu machen, wofür noch gekämpft werden muss, aber auch, was bereits erreicht wurde. Ihr hört im Folgenden eine kleine Zusammenstellung, die in keinster Weise Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. In den meisten Ländern Lateinamerikas haben Frauen beim Thema Abtreibung wenig zu melden. Fast immer ist ein Schwangerschaftsabbruch nur legal, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. In El Salvador und Nicaragua nicht einmal das. In Costa Rica, Guatemala, Haiti, Paraguay, Peru und Venezuela ist ein Abbruch selbst bei Vergewaltigung verboten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt die Zahl unerlaubter Schwangerschaftsabbrüche in Lateinamerika auf jährlich 3,7 Millionen. Für etwa 5.000 Frauen endet der klandestine Eingriff tödlich. Wie Onda bereits berichtete, erlebten 2009 die im Laufe der letzten 25 Jahre erkämpften Frauenrechte, insbesondere in Mexiko, eine unschöne Rolle rückwärts. In über der Hälfte der mexikanischen Bundesstaaten konnte sich Ende 2009 eine Verfassungsreform durchsetzen, die von einem Schutzanspruch des ungeborenen Lebens vom Zeitpunkt der Empfängnis bzw. der Befruchtung ausgeht. Damit werden Schwangerschaftsabbrüche generell wieder als Straftat betrachtet. Frauen können aufgrund von Abtreibung des Mordes angeklagt werden. In Nicaragua ist bereits seit Ende 2006 auch die sogenannte therapeutische Abtreibung strafbar. Das Recht auf Selbstbestimmung der Frau fiel einem Tauschgeschäft der sogenannten sandinistischen Befreiungsfront mit der Kirche zum Opfer. Letztere unterstützte als Gegenleistung Daniel Ortega bei seiner Präsidentschaftskandidatur. Aufgrund des Drucks einiger Frauenorganisationen schreitet nun endlich die Interamerikanische Menschenrechtskommission ein. Der krebskranken, schwangeren Nicaraguanerin Amalia wurde medizinische Behandlung verweigert, weil dadurch der Fötus Schaden nehmen könnte. Gemäß der Verordnung der Menschenrechtskommission soll der nicaraguanische Staat nun zum einen die Identität von Amalia und ihrer Familie schützen und außerdem die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, damit die junge Frau Zugang zu der notwendigen medizinischen Behandlung bekommt, die ihr Leben retten kann. Über die andauernden Frauenmorde in Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador und anderen Ländern müssen wir leider immer wieder berichten. Nur zur Erinnerung. Alleine 2009 hat es in Mexiko und Mittelamerika über 2300 Morde an Frauen gegeben. Frauenrechtlerinnen stellen die Frauenmorde vor allem mit der innerfamiliären Gewalt in Zusammenhang. Sie würden von Männern an ihren Frauen verübt, weil diese beispielsweise die ständig erfahrene Gewalt zur Anzeige bringen wollten oder auf ihr Recht auf Bildung und selbstbestimmte Sexualität pochten. Die mexikanische Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA hat aufgrund der tagtäglichen Frauenmorde eine traurige Berühmtheit erlangt und den Begriff Femizid geprägt, wie kaum ein anderer Ort. Neben der innerfamiliären Gewalt halten hier der Drogenkrieg und der damit verknüpfte Menschen- oder besser Frauenhandel als Gründe für die vielen Morde her.
Ich verachte sie bestimmt nicht. Ich liebe die Frauen.
Tatsächlich!
Nach langen Kämpfen vieler Angehöriger und engagierter Frauen hat der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof in einem Urteil nun endlich festgestellt, dass der mexikanische Staat versagt hat, die brutalen und mysteriösen Morde an Hunderten von jungen Frauen, die in Ciudad Juárez in den letzten 16 Jahren geschehen sind, angemessen aufzuklären und zu vermeiden. In ihrem Beschluss im November letzten Jahres wiesen die 7 RichterInnen des Gerichtshofs der Organisation Amerikanischer Staaten, UAS, die mexikanische Regierung an, die Verbrechen gründlich zu untersuchen und zukünftige Vorfälle zu verhindern. Die mexikanische Regierung erkannte den Richterspruch an, zumindest auf dem Papier. Lesbische Frauen sind generell in den meisten Ländern weniger sichtbar als schwule Männer. Wenn über Homosexuelle geredet wird, dann geht es immer noch häufig nur um Männer. Nichtsdestotrotz sind lesbische Frauen auch in Lateinamerika heute noch stark von Diskriminierung betroffen. Aber sie gehen zunehmend in die Öffentlichkeit und organisieren sich. Ein paar Schlaglichter. In Rio de Janeiro zeigte während des Karnevals ein Mann eine 18-Jährige wegen Päderastie an. Ihr Vergehen? Sie küsste eine 17-Jährige. In Kolumbien griff der liberale Senator Edgar Artunduaga die offen lesbische Bürgermeisterin von Chapinero, Blanca Inés Durán, homophob an. Unter ihrer Regierung würden im traditionellen Chapinero Gay-Bars wuchern und aufgrund dessen das Drogengeschäft und die Kriminalität blühen, so Artunduaga. In Bolivien wurde 2009 eine Frau mehrmals misshandelt und schließlich ermordet, weil sie lesbisch ist. Die Beschuldigten befinden sich noch in Freiheit. In Chile führte gemäß einer Studie der homosexuellen Organisation Movil der oberste Gerichtshof 2008 das Ranking von Homophobie und Transphobie an. In Argentinien fand im Mai 2008 das erste nationale Treffen lesbischer und bisexueller Frauen statt. Etwa 400 Frauen kamen zusammen, um zu diskutieren und sich zu organisieren. In Paraguay, wo Antidiskriminierungsgesetze bislang eher durch Abwesenheit glänzten, wurde im Februar dieses Jahr eine Kampagne gegen die Diskriminierung lesbischer Frauen gestartet. Die Kampagne der Regierung Hier wird nicht diskriminiert, versucht über Weiterbildungen und Sensibilisierungskampagnen vor allem institutionelle Diskriminierung abzubauen. Anfang März trat in Mexiko-Stadt das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Kraft. Auch wenn der Erzbischof von Mexiko das Gesetz zur Homo-Ehe für die Ursache von Naturkatastrophen hält.
Entonces, señores diputados y senadores, hay que votar la ley de identidad de género porque nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Yo tendría muchas cosas para decir, pero bueno. En primer lugar, mujeres, vamos para adelante, cambiemos este país. Nosotras, la comunidad trans, somos mujeres femeninas y tenemos la misma violencia.
Marcela Romero. Die bekannte argentinische Kämpferin für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Travestis und Transsexuellen wurde vom argentinischen Abgeordnetenhaus zur herausragenden Frau des Jahres 2009 gewählt. Indem wir Marcela Romero zur herausragenden Frau des Jahres gewählt haben, wollten wir einerseits den Kampf um die Anerkennung der Rechte von LGBT-Personen sichtbar machen. Außerdem wollten wir erreichen, dass in Zukunft keine Person mehr 10 Jahre warten muss, um einen Personalausweis mit dem Namen zu bekommen, der zur eigenen Genderidentität passt, wie es Marcela passiert ist, betonte die sozialistische Abgeordnete Silvia Augsburger. Marcela Romero ist die erste Transfrau in Argentinien, die nach 10 Jahren Kampf einen Personalausweis als Frau erhält. Dass hier und dort einige Rechte inzwischen institutionell verankert sind, dass Gerichtshöfe auf Missstände aufmerksam machen und dass einige Kämpfe mittlerweile symbolisch gewürdigt werden, ist einzig und allein den tagtäglichen Kämpfen der vielen tausenden Frauen und Transgender zu verdanken. Ila Lucha Siege.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.